Ja, hallo, herzlich willkommen bei DEV Radio. Wie immer pünktlich 1:15. Wir entschuldigen die Verspätung. Wir haben es heute
ein paar kleine technische Probleme.
Ja, ziemlich kurzfristig angefangen. Ich heiße euch herzlich willkommen auf Donner 2,6 bei FreeFM oder im Stream, den ihr finden könnt auf unserer Homepage www.devradio.de. DEV wird geschrieben DEVRADIO.de. Da findet ihr dann später auch unsere Sendung zum nochmal hören, die Links, die wir euch posten werden und die Playlist, falls euch interessiert. Die Playlist ist diesmal bunt zusammengewürfelt.
Elektronisch vor?
Ja, ist alles elektronisch, außer das erste Lied. Das wird jetzt mein neues Kultlied, das ich jetzt bei jeder Sendung spielen werde, bis ihr es auswendig könnt. Im Studio sind, wie ihr vielleicht schon gehört habt, der Marcel und ich.
Hallo.
Der Mev, hallo. Kommt in den Chat, chattet mit uns. Der Chat findet ihr auch auf der Homepage.
Ja, wir gehen auch langsam mal rein.
Ja, wir sollten mal auf dieses Applet klicken. Und ihr könnt auch uns natürlich anrufen. Die Telefonnummer ist immer noch die 0731 9386 299. Sollte es nicht funktionieren, probiert es einfach nochmal, denn ich habe leider vergessen, ob unser Telefon jetzt Telefon 1 oder Telefon 2 war. Das wird sich dann während der Sendung, glaube ich, hier übrigen. Okay, unser Thema.
Ja, ist heute schnelleres WLAN. Es geht um den neuen Standard 802.11.n und Prä-Varianten davon. Durchleuchten wir heute alles mal, was die so Schönes machen, was das ist, ob das was bringt. Ja, und ich würde sagen, dann fangen wir mal an, oder?
Gut, das erste Lied, das ich spielen möchte, das ich schon angedroht habe, ist von Twizzle und ich habe den Titel vergessen. Egal, hört einfach rein.
Thank you.
schönes Ende. Hallo, wieder zurück bei Def Radio. Marcel hat mich gerade erinnert, dass wir heute eine halbe Stunde weniger machen als gewohnt, denn dieses Wochenende war hier bei FreeFM ein Workshop. Thema habe ich jetzt gerade nicht vorhanden, aber sind
die öfter... sprechen irgendwas über Workshops. Online-Hausdurchsuchung, wollten Sie darüber reden?
Ja, Sie haben eine Sendung produziert, die ist dann eine halbe Stunde in unsere Reihen.
Also dauert, glaube ich, eine Stunde.
Das ist ein Live-Beitrag, ein bisschen was zusammengeschnitten. Es gibt ja öfter Workshops bei FreeFM. Ich weiß nicht, ob die öffentlich sind, aber ihr könnt ja mal auf der Homepage gucken. Dazu findet ihr Informationen, wann wo was läuft. Und zwar ist das www.freefm.de. Und dann wollen wir gleich mit unserem Thema weitermachen. Wir haben schnelles WLAN als Thema heute, also diese neuen unbekannten Standards, die jetzt dann bald...
Standards in Anführungszeichen.
Das ist eigentlich nur einer?
Ja, nee, aber es gibt ja auch diesen schönen Spruch von wegen Standards sind toll, jeder sollte einen haben. Also das sind ja noch keine richtigen Standards, über die wir heute sprechen werden. Der richtige Endstandard, der ist noch gar nicht draußen.
Ja.
Der kommt erst 2008. Aber dazu kommen wir nachher noch.
Kommen noch ein paar mehr 2008. Ja. Genau, schnelles WLAN haben wir gesagt. WLAN könnten wir vielleicht vorher nochmal erklären, für die, die es noch nie gesehen haben. Wird es ja, glaube ich, keinen geben. WLAN gehört zu der 802er-Reihe, also das IEEE, so eine, was ist das, ein Berufs...
Ja, das ist ein Berufsverband von Informatikern und E-Technikern.
Ja, die machen einen Haufen Standards, also sollte man eigentlich kennen. Bluetooth, FireWire, POSIX.
WLAN.
Und WLAN, Ethernet zum Beispiel, also andere Netzzugriffe.
Oder ganz bekannt auch. Ist auch IEEE754, das ist Gleitkomma-Rechnen-Zeugs, okay. Also Gleitkomma-Darstellung von Zahlen in Binärdarstellung für einen Computer.
Genau, und WLAN hat eben da die Nummer 802.11, davon gibt es mehrere, also der erste 802.11, wann kam der raus? 98? Nee, wann
war das? Nee, schon länger.
Nicht richtig. Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, da kam irgendwann raus, hatte so 1 Megabit pro Sekunde Übertragungsrate und lief auf dem 2,4 Gigahertz
ja, genau,
Frequenzband, richtig. Soweit ich weiß. 2,4 ist eine besondere Zahl.
Wohlgemerkt noch dazu, diese 1 bis 2 Mbit waren brutto, nicht netto.
Ja, wir reden immer von brutto eigentlich. Mhm. Dieses Frequenzband ist ganz besonders praktisch, denn es ist irgendwie lizenzfrei, kann man das so sagen?
Ja.
Das also ist das ISM-Band,
glaube ich,
Industry Standard in Medicine. Industry School? Ach, keine Ahnung, ich habe vergessen, wie es heißt.
Also es ist für privaten Gebrauch, es ist freigegeben.
Das heißt, wie gesagt, Bluetooth laufen drauf, die Mikrowellen werden teilweise auf dem Frequenzband arbeiten. Oder braten, besser gesagt.
Babyphone.
Und alles, also die ganzen Industrieprodukte, die wir kaufen können, arbeiten sehr gerne auf diesem Frequenzband. Dann gab es da eine Erweiterung, eben 802.11a. Das Nein. war...
Also erstmal kam B.
Erst kam B?
Ja, sicher.
Das ist ja wurscht, das ist alphabetisch.
Also B ist von 1999, das ist auch das, was die meisten Leute kennen werden. Das ist noch dieses 11 Mbit WLAN. Das ist überall eigentlich noch recht häufig vertreten, zumindest so aus Kompatibilitätsgründen, weil schnellere WLANs häufig noch Unterstützung für dieses 11 Mbit WLAN haben, damit man so einen gemeinsamen Fallback hat, auf den man zumindest noch kommunizieren kann.
Man sollte aber erzählen, dass es das B eben auch gab. Das B ist ein bisschen, das A. Das A ist ein bisschen anderes WLAN, ich wechsle die ständig. Also,
ja, hatte schon den ganzen Tag.
Also. Denkt bitte mit, wenn ich A oder B sagen sollte und setzt entsprechend dann das Richtige ein. Es gibt eben diese zwei Standards, dieses A und B. Das B läuft weiterhin auf dem 2,4 GHz Band und das A eben nicht, das läuft auf dem 5 GHz Band und der ist zumindest in Europa sehr viel beschränkter, darf man nur Indoor-Bereich benutzen. Wenn man den Outdoor-Bereich benutzt, muss man andere Spezifikationen erfüllen oder andere Richtlinien erfüllen. Ich habe vergessen, also ich habe es gerade nicht parat, wie die heißen. Das ist auch nicht so weiter wichtig, so wie automatische Frequenzsuche. Das macht man deswegen, damit man mit den Militärradars nicht in Konflikt gerät, zum Beispiel.
Ja, es gibt aber auch auf dem 5er Gigahertz Netz gibt es irgendwo Frequenzbereiche, die für Outdoor und so freigegeben sind. Das sind auch jeweils kleine Bereiche, aber die sind halt auch nicht durchs A-Netz abgedeckt, vor allem. Das ist ja das Interessante für uns.
Der A-Standard, der hat sich nicht so richtig verbreitet. Die ersten WLAN-Karten, die ich so gesehen habe, die konnten noch A und B. Und das Problem an A war, es hat sich, wie gesagt, nicht so sehr verbreitet, weil B war das Frequenzband freier, da konnte man die Kanäle sich frei raussuchen und es hat einfach mehr Leute angezogen, auch wenn es langsamer war als das A. Das A war bisschen schneller, das hat auch mehr Kanäle gehabt und so.
Ja, also das A, das ist bis zu 54 Mbit brutto. Das kennen wahrscheinlich von euch auch die Leute, die zum Beispiel im Winter beim Kongress waren. Die haben auch häufig...
Chaos Communication Kongress.
Genau, in Berlin.
Googelt mal danach.
Ja, die haben halt auch immer ein A-Netz aufgezogen oder oft zumindest.
Das mit den A-Netzen ist sowieso ganz nett. Diese WLAN-Netze haben die Eigenschaft, also es gibt bei den WLAN B und auch der Nachfolger G war das, glaube ich, läuft auf 2,4 GHz und man hat, ich weiß nicht, nur 14 Kanäle, 15 Kanäle, ich weiß nicht, und die sind alle im 5 MHz Abstand entfernt und man braucht zum Kommunizieren aber 22 MHz. Das heißt, man braucht mehrere Kanäle, damit man eine Funkverbindung aufbauen kann. Und das hat dann zur Konsequenz, dass wenn ich viele WLANs auf dem Haufen habe, dass der Ether ganz schnell ganz schön voll wird. Und wenn man dann eine Karte hat, die eben das A-Netz oder den A-Standard kann, dann kann man seine ganze Geschichte eben auf A aufziehen. Das ist genauso schnell wie das G-Netz.
Häufig sogar schneller.
Und man hat seine Ruhe, weil so gut wie niemand auf diesem Netz funkt. Das ist echt schön. Man hat einen guten Durchsatz. So ist ein kleiner Tipp für da draußen.
Ja. Und es gibt ja jetzt was Neues, was jetzt bald rauskommen soll. Das ist der N-Standard.
Richtig, das ist eine Erweiterung. Also wir haben G noch nicht erwähnt. Es gab A, das hatte 11 Megabit.
Stimmt.
War sehr beliebt, dann gab es eine Erweiterung. Der hieß
B
dann,
hatte 11 Megabit.
Ach, ich meine, B hatte 11 Megabit, war sehr beliebt, seht ihr. Und dann hat man auf G erweitert. G hatte dann 54 Megabit pro Sekunde.
Und hat so einen Kompatibilitätsmodus für B-Netze. Aber da komme ich gleich noch zu, da erkläre ich noch genau zu.
Und dann gibt es eben jetzt diese Erweiterung, die auch einen Schwerpunkt in unserer Sendung haben soll.
Genau.
Dann N, die Erweiterung der Erweiterung sozusagen.
Ja, also... N soll fantastische bis zu 540 Megabit brutto bringen, also Faktor 10. Das ist leider noch nicht ratifiziert, das soll irgendwann 2008 passieren, also nicht mehr so weit entfernt. Und ja, die erste Hardware ist schon seit diesem Monat draußen von Apple, der AirPort Extreme Basisstation irgendwas.
Es sind noch mehr, also ich hab gelesen, dass bei dieser Vereinigung da, die da den Standard ein bisschen rumspielen, dass da also viele namhafte Firmen drin sind, also D-Link, Lynxys, auch Apple und so weiter und so
fort. Den Standard an sich legt ja die IEEE.
Ja, aber Arbeitsgruppe, ich weiß nicht, wie das heißt. Reden schon relativ viele mit oder sind da zu sehen und ich vermute dann auch, dass die wahrscheinlich auch irgendwie Hardware im Petto haben, wobei ich da jetzt nicht speziell danach gesucht habe,
ist nicht so wichtig.
Motorola ist nicht dabei.
Die Sache auch, warum da viele namhafte Firmen drin sitzen, ist, weil natürlich keine der Firmen den anderen quasi den großen Kuchen überlassen möchte. Und auch darauf einwirken möchte, dass möglichst nicht der ganze Pre-End-Standard, den diese Firmen vielleicht schon implementiert haben in irgendwelcher Hardware, das ist die Hardware, über die wir heute sprechen werden, dass der nicht quasi 1:1 übernommen wird und die schon ein fertiges Endprodukt auf dem Markt haben. Was gibt es noch zum WLAN? Es gibt noch eine Erweiterung I, die ist vielleicht auch noch ganz interessant zu erwähnen. Das ist WPA2.
Ja, das solltet ihr sowieso kennen. Ganz wichtig. Wenn ihr eure, es ist eigentlich schon wichtig, sein WLAN.
Ja.
Wenn man, also nicht mit Web zu verschlüsseln, weil das kann man gleich sein lassen, macht ein offenes WLAN, hat seine Ruhe, benutzt verschlüsselte Protokolle und dann passt es schon.
Oder man setzt halt ein WPA-Netz auf.
Ja, wobei ich auch nicht weiß, wie sicher die jetzt genau sind, habe ich
mir. Also so WPA2 ist schon ziemlich sicher.
Sind wir mal vorsichtig mit solchen Aussagen.
Ja, im Vergleich zumindest zu den anderen ist es ziemlich sicher.
Ja.
Ja, und jetzt erstmal, wir müssen noch ein paar technische Sachen klären, bevor wir zum WLAN kommen. Aber vorher spielen wir nochmal einen Song, oder?
Können wir machen. Den habe ich schon mal gespielt, den würde ich gern wieder spielen. Und zwar ist das von This Mess Is Mine. Das ist irgendwie so ein kleines Creative Commons Solo-Projekt von einem, der sonst nicht Creative Commons macht. Von dem Album Weekends EP, also die ist an einem Wochenende gemacht. Das Lied I Have an Elephant und dann geht's mit Punkt, Punkt, Punkt weiter. Ich habe die Trackliste heute versaut. Ich habe jeden Song im Kopf. Finde ich ganz nett. Das Ganze ist vom Netlabel Aerotunes.net publiziert, sage ich mal. Da sind noch ein paar andere drin, die ganz, ganz nett sind. Also Songs und Artisten.
Also schaut
auf jeden Fall mal rein. Ich werde das auch noch verlinken. Also wie gesagt, irgendwas mit
Elefanten.
I have an elephant in somewhere else und this mess is mine.
Free FM 102.6% Music.
Zurück bei herzlich willkommen zurück bei Def Radio. Entschuldigung, wir sind gerade ein bisschen albern.
Nur der Meth.
Gar nicht, du hast angefangen. WLAN, schnelles ja. WLAN. Bevor wir erstmal erklären, wie diese schnellen WLAN-Verbesserungen funktionieren, ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, ein paar technische Details, so langweilig sie auch sein mögen, ein bisschen zu erwähnen. für die, die schon mal eine Vorlesung über ein Netzwerk, bla und solche Sachen gehört haben, denen kommt das meist bekannt vor, aber Wiederholung kann nicht schaden. Du hast dich da besser vorbereitet, Marcel.
Ja,
ich also kommentiere dann bloß.
Okay, also das Erste, was man dazu sagen muss, ist, dass das eine Technik, die nennt sich CSMA. CSMA steht für Carrier Sense Multiple Access und da geht es darum, dass geprüft wird, ob der Kanal quasi frei ist gerade. Diese Überprüfung wird gemacht, indem man quasi auf den Kanal guckt und wenn eine gewisse Zeit lang nichts auf diesem Kanal passiert ist, dann wird er als frei definiert.
Also Carrier Sense heißt, dass man eben auf den Carrier guckt, also dass da frei ist und Multiple Access hast du vergessen zu erwähnen, heißt, dass viele gleichzeitig machen.
Ja, sonst gäbe es ja keine Probleme, sonst weiß man ja, wann man gerade steht.
Es gibt ja auch andere, wo du dann, wo du Select bla hast und so ein Kram, oder? Ah, egal, Entschuldigung.
Okay, also ihr wisst jetzt Bescheid. beim WLAN gibt es dieses CSMA in Verbindung mit einem ACK-Paket. Dieses ACK-Paket sagt quasi Bescheid, wenn was angekommen ist, sodass man quasi weiß, welche Pakete erfolgreich übertragen wurden und welche nicht. So, und jetzt gibt es da zwei Timeouts. Einmal SIFS und einmal DIFS. Dieses SIFS, das wird, ist ein Timeout, der abgewartet wird vor einem ACK-Paket oder nach einem ACK-Paket.
SIFS und DIFS.
Ja,
Acknowledgement.
Genau. Das hat der Mel für mich ganz rausgebracht.
Entschuldigung.
Ist dieser Timeout, der vor diesen ACK-Paketen abgewartet wird. Der ist halt in der Regel kürzer als der bei diesen DIFS. Diese DIFS sind einfach vor ganzen Datenpaketen. So, und diese Timeouts gibt es zum Beispiel auch bei anderen Netzen, zum Beispiel bei LAN-Netzen oder so. Aber da sind die in der Regel auch kürzer, die Timeouts, und man braucht dieses ACK-Paket nicht.
Wollte ich gerade sagen, beim WLAN gehen wahrscheinlich häufiger Pakete verloren, ja, durch Störungen. Und deswegen ist es sinnvoll zu bestätigen, wenn ein Paket angekommen ist, nicht zu bestätigen, wenn ein Paket nicht angekommen ist.
Ja, richtig. Da habe ich auch so ein bisschen Berechnungen.
Bestätigen, wenn ein Paket nicht angekommen ist? Jawohl, Paket ist nicht angekommen.
Da habe ich auch ein paar nette Berechnungen zu, die uns schon mal einiges darüber sagen, wie die Bandbreite bei WLAN aussieht. Es gibt nämlich allein durch diese SIFs und DIFs, diese Wartepakete, gibt es immer eine fixe Pause zwischen jedem Paket von mindestens 50 Mikrosekunden. Dazu kommen dann noch die Header-Daten, dann so eine Präambel und das heißt, allein nur, wenn das WLAN wirklich perfekt ist und keine Daten verloren gehen, sind wir schon bei einem 54 Mbit WLAN auf 37 Mbit Nutzlast, wenn wir diese Sachen davon allein abziehen. Dazu kommen dann halt natürlich noch Sachen wie Funkstörungen, wo dann Pakete wiederholt werden müssen. Wenn man diese Sachen dann auch alle reinrechnet, liegt man bei einer praktischen Datenrate von ca. 25 Mbit pro Sekunde. Die schafft man vielleicht auch zum Beispiel mit dem A-Netz schafft man die wohl häufiger. G-Netz ist wohl etwas anfälliger, da wohl eher nicht. Und B zum Beispiel sowieso nicht. Und N gibt es ja noch nichts Offizielles.
25 Mbit pro Sekunde sind in Megabyte, 3 Megabyte pro Sekunde?
Ja, ungefähr 3 Megabyte pro Sekunde.
Also das heißt, wenn man sein selbstgemachtes Lied, das ungefähr 3 Minuten dauert, übers Netzwerk ziehen will, braucht das auch schon eine Minute. Bei selbstgedrehten
Filmen. Nein, Sekunde.
Eine Sekunde. Ah, stimmt, richtig, habe ich verrechnet. Ja. es ist erstaunlich langsam. Also man glaubt es gar nicht, wenn man mal große Datenmengen kopieren möchte, wie sein Backup oder sowas, und hat dann WLAN, dann ärgert man
sich. Ja, das würde ich nicht über WLAN machen, das stimmt schon. Und diese 3 Mbit sind auch, diese 3 Megabyte pro Sekunde sind auch eher unter äußerst günstigen Voraussetzungen. Also realistischer sind echt schlechtere Werte. Ja, und dieses Verhältnis zwischen Brutto und Netto, also 54 zu 25 Mbit, ist auch ungefähr in dem Maß bei 11 Mbit-Netzen, also zum Beispiel beim B-Netz anwendbar. Also da hat man ungefähr 5 Mbit von den 11 Mbit, die man quasi draus kriegt. Dann gibt es auch noch ein Problem beim G-Netz. Da gibt es Altlasten. Diese Altlasten sind quasi Kompatibilitätssachen zum B-Netz noch. Es wurde damals beim G-Netz wurde gesagt, dass das kompatibel sein soll zu diesem 11 Mbit B-Netz. Und das wurde halt konsequent durchgehalten. Da sieht aber die Modulation anders aus. Die Wellen sehen quasi im Äther, sehen die unterschiedlich aus. Darum kann in der Regel ein B-Netz nichts mit dem G-Netz anfangen. Und damit da deren CSMA funktioniert, dass die also sehen, ob der Kanal frei ist oder nicht, obwohl sie die Daten gar nicht verstehen, die da kommen, gibt es beim G-Netz noch so ein Paket, was man davor schickt, um quasi für ein B-Netz anzukündigen, dass da jetzt G-Daten kommen. Dieses Paket nennt man CTS, das heißt Clear to Send. Und sagt dem B-Netz quasi, dass jetzt Daten kommen. So. Das war jetzt erstmal ein Technikblock. Ich hoffe, ihr konntet alle halbwegs folgen. Ein Problem ist natürlich dann, dass dieses CTS-Paket circa so groß ist wie ein Datenpaket, ein bisschen kleiner. Aber das heißt schon mal, dass man quasi halbe Bandbreite durch dieses CTS hat. Aber in der Regel, wenn noch andere B-Netzwerke rumfunken, bringt es nichts, dieses CTS-Paket wegzulassen. Ihr habt vielleicht schon mal bei euren WLAN-Karten gesehen, dass man die in einen G-Only-Mode umschalten kann. Da lässt er dann dieses CTS-Paket weg. Das hilft, wenn wirklich nichts mit B in der Nähe ist. Wobei dann, glaube ich, normalerweise auch kein CTS gesendet wird. Aber sollten da B-Netze in der Nähe sein und ihr sendet kein CTS, dann geht euer WLAN total kaputt, weil dieses B einfach dazwischen funkt und dann habt ihr Kollision ohne Ende. Also da lohnt sich eher, das CTS-Signal zu schicken, als gar nichts zu machen.
Oder aufs A-Netz zu gehen.
Oder aufs A-Netz zu gehen. Das hat Mev sich zum Beispiel heute Morgen noch überlegt, weil bei ihm immer so viele hässliche WLANs sind, die sein WLAN stören.
Überall.
Ja, das war jetzt erstmal so der Technikblock.
Gut, dann spiele ich jetzt als nächstes von Cloink To Be True. So, hier sind wir wieder. Ich muss mich korrigieren. Das Lied, das ich vorhin angekündigt habe, das mit den Wahlgesängen, war gar nicht von Cloink, sondern das war wieder This Mess Is Mine mit der tollen Weekends EP mit dem Song Like a Whale That Swims in the... wie heißt der Fluss in London nochmal?
Thames,
irgendwie so. Genau, das ist es. Findet ihr auf aerotunes.net. Ich werde den Link dann in den Links bringen. In unserer Sendung. Gut. Ja, wir haben vorhin gesagt, dass WLAN teilweise schon ein bisschen langsam ist, wenn man große Dateien hin und her schieben möchte.
Haben dann auch die Technik durchgenudelt und besprochen, wo alles verloren geht.
Und um WLAN größer zu machen, haben sich einige Hersteller einiges überlegt. Also das habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn ihr euch die WLAN-Karte gekauft habt. Dann gab es so tolle WLAN-Karten, die dann 104 oder 108, ich weiß nicht, Megabits konnten, aber dann nur diese Hardware und die anderen konnten andere Geschwindigkeiten. Das war dann kein neuer WLAN-Standard, weil da stand immer noch 802.G oder G Plus oder sowas drauf.
Ja, häufig haben sie den auch Pre-N genannt.
Okay.
Stimmt. Die Sache dabei war folgendes, den Herstellern hat es einfach zu lange gedauert, dass dieser N-Standard fertig wird. Die IEEE hat da jahrelang dran gearbeitet.
Ja, genau.
Geht schneller.
Klingt
besser.
Cooler.
Und die Hersteller haben halt gewartet und da kam einfach nichts. Also haben sie sich gedacht, dass sie jetzt quasi die Techniken selber schon mal implementieren, die vielleicht teilweise auch später in N erscheinen werden. Und das hat halt für den Benutzer erstmal den Vorteil, dass du halt ein WLAN hast, was schneller ist als das WLAN, was du normalerweise nur kriegen könntest. Aber der Nachteil ist einfach, dass das kein Standard ist. Das heißt, dass verschiedene schnellere Lösungen miteinander wahrscheinlich höchstens mit 54 Mbit funktionieren, vielleicht sogar weniger oder vielleicht auch gar nicht. Das weiß ich nicht, ob es da auch solche Fälle gibt. Aber generell hat man da keine gemeinsamen Standard, an den sich die Hardware hält.
Und das ist schlecht, man sollte nämlich immer Standards benutzen.
Standards sind cool, ja.
Genau, wir leben in Deutschland, deswegen müssen wir Standards benutzen. Ja. Nein,
und,
ODF ist, glaube ich, auch. Das Open Office Dateiformat ist, glaube ich, auch ein Standard. Open Document oder so ähnlich. Kann das sein?
Ja,
kann
wahrscheinlich.
Man benutzen, ist viel besser als .doc.
Ja.
Wollte ich nur mal loswerden, liegt mir sehr auf dem Herzen. Okay, red weiter.
Ja, jedenfalls haben dann diese Pre-N-Lösungen haben halt einfach ein paar Techniken eingebaut, die im Standard noch nirgendwo verankert sind. Das heißt, wenn ihr euch sowas kaufen solltet, weil ihr einfach schnelleres WLAN habt, könnt ihr das gerne tun. Müsst aber wirklich dabei bedenken, dass das nicht unbedingt was Zukunftssicheres ist. Das heißt, später eine Hardware nachkaufen, die mit eurem schnellen Netz auch schnell funktioniert, könnte sich als schwierig gestalten.
Dazu kommt dann noch, wenn ihr so einen Router kauft, der das kann oder sowas, braucht ihr auch ein passendes Laptop, das dann zum Beispiel die WLAN-Karte, oder kauft ein neues Laptop, das hat dann die WLAN-Karte integriert und das kann es dann wahrscheinlich nicht. Das heißt, euch bringt das Geld, das ihr eventuell zusätzlich geblecht habt, gar nichts.
Richtig. Besonders wenn man bedenkt, dass dieser Endstandard jetzt 2008 fertiggestellt wird, also nächstes Jahr, und dass dann Datenraten von 540 Mbit möglich sind, solltet ihr darüber nachdenken, ob es sich lohnt. Generell macht das doch vielleicht schon Sinn in einem Heimnetzwerk, wenn man halt zum Beispiel zwei Rechner einfach schnell miteinander vernetzen möchte. Man kauft für beide eine Karte oder die sind vielleicht in einem Paket dabei oder so, das funktioniert schon. Aber zum Beispiel Firmen oder so eher nicht. Gut, jetzt überlegen wir uns, mit welchen Methoden quasi diese Prä-N-Dinge arbeiten und können vielleicht auch darauf gucken, was vielleicht davon mal im N-Standard landen wird. Was, okay. Was da wirklich reinkommt, weiß man ja leider noch nicht. Ich bin selber recht gespannt.
Eine Möglichkeit ist, Verzögerungen zu reduzieren. Wir hatten
das sogenannte Technik, Bursting, heißt es.
Hatten wir zwei Verzögerungen, nämlich die SIFs und DIFs Timeouts. Genau. Was kann man damit machen?
Ja, man kann einfach sagen, hey, ich benutze jetzt, ich senke einfach diese Timeout-Zeiten oder ich benutze einfach immer nur ein SIFs. Das SIFs war ja kürzer als das DIFs für die Datenpakete und ich schicke einfach vor Datenpaketen auch ein SIFs statt einem DIFs. Damit spart man sich ein paar Mikrosekunden warten. Das ist natürlich nicht so das Highlight, macht wahrscheinlich nur 3-4% oder sowas vielleicht aus.
Klingt aber gut.
Aber der Geschwindigkeitsvorteil kommt woanders her. Wenn nämlich zwei quasi gleichzeitige Zugriffe auf das Medium sind und du hast Bursting an und deiner wartet halt kürzer, kriegt er quasi das Netz.
Also nochmal zur Wiederholung, beide Geräte lauschen in den Äther, ob jemand was sagt, und wenn keiner was sagt, dann melden sie sich. Genau, und wenn einer ständig labert, kommt der andere nicht zum Reden, das ist wie beim Funken auch.
Ja genau, und dieses Bursting, da wartet derjenige halt einfach kürzer und reagiert einfach schneller quasi. Das war jetzt die positive Formulierung. Man kann das auch negativ formulieren und sagen, dass das ein asoziales Verhalten quasi im Netzwerk ist, weil man anderen umliegenden WLANs oder anderen Teilnehmern quasi einfach den Rang abläuft, indem man halt weniger wartet und man braucht quasi deren Bandbreite mit.
Man könnte einen Burster bauen, um Leute zu ärgern, was man natürlich nicht
vorhat. Eine tolle Idee. Der einfach die ganze, Zeit einfach nur das Band allokiert und nicht sendet.
Genau.
Und die IEEE, also IEEE, hat diese Situation natürlich auch mitbekommen, hat darüber nachgedacht, weil an sich ist die Idee schon sinnvoll, aber so schadet das ja einfach nur an den Mitbenutzern von WLANs in der Nähe. Und daher war die Idee, dass das in einen ganz anderen Standard mit einfließen soll. Und zwar in den 11E-Standard. Der soll für so Sachen wie Videostreaming, Telefonie etc. sein. Also recht Sachen, die auf Performance ausgelegt sind. Wo es aber auch nicht dramatisch ist, wenn man ein Paket vergessen wird.
Das war auch das Quality of Service, oder?
Ja, genau. Also es wird quasi dann das ACK-Paket weggelassen. Weil es interessiert ja an sich nicht, ob da irgendein Paket, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel einen Videostream guckt und es geht irgendwo ein Paket auf dem Weg verloren, bringt es euch nichts, wenn das Paket später nochmal nachgeschickt wird. Weil da ist dann die Stelle, wo es gebraucht wurde, wahrscheinlich schon vorbei.
Ja, oder Internettelefonie ist auch so ein Beispiel.
Genau. Generell ist es ja auch gar nicht so dramatisch, wenn mal ein Paket auf 2 bei zum Beispiel einem Videostream verloren geht. Dann habt ihr vielleicht einen Bildfehler oder so.
Es ist auch so, dass die, ich sag jetzt mal, Streams auch priorisiert werden. Das heißt, der Sender kann sagen, das ist besonders wichtig, das muss mit höchster Priorität durch und dann wird das E-Endgerät das doch hoffentlich entsprechend behandeln, wenn es nicht das Betriebssystem macht. Das weiß ich nicht genau, wo das dann angesiedelt ist, aber wahrscheinlich läuft das auf Hardware-Ebene.
Ja, viel Sinn macht das dann natürlich nicht für den normalen Traffic, weil wenn du zum Beispiel einen Download hast und da geht dann mal ein Paket verloren und da sagt dir keiner Bescheid, dann ist deine runtergeladene Datei einfach kaputt. Ist ja auch nicht so ideal für dich dann. Also das soll für Sachen wie, also für Echtzeit Multimedia-Anwendungen sein, also Videostreaming, IP-Telefonie oder irgendwas in der Art. So, das ist dieses Bursting. Also man wartet halt weniger darauf, dass die anderen eine Chance haben, sondern sendet einfach lieber selber eifrig. Das macht schon einen gewissen Teil aus, also sicherlich 10-20%, wenn es gut läuft. Im Gegensatz zu dem normalen Verhalten mit den anderen WLAN, aber ist wie gesagt eine fragwürdige Technik.
Jetzt gab es noch einen anderen, ich sag jetzt mal Engpass, und zwar sind im Standard die Frames ja, haben nur eine bestimmte Größe. Mhm. Das heißt, da passt nur eine gewisse Menge an Daten dazu.
Standardmäßig 1500 Bytes oder sowas.
Genau, und jetzt kann man quasi ein Frame größer machen, um das Verhältnis von Nutz- und Nicht-Nutz-Daten irgendwie günstiger hinzukriegen. Mhm. Das heißt Frame
Aggregation. Oder Concatenation, gibt's beides.
Du darfst wieder reden, ich mache nur die Einladung.
Das klingt auf beim ersten Hören ganz gut. Es gehen einfach auf einen Schwupps mehr Daten übers Netz. Kriege ich halt mehr. Das hat Vor- und Nachteile. Also ein Vorteil ist halt, dass wenn alles optimal läuft, die Daten natürlich schneller dann da sind, weil die so quasi in einem Schwupps transportiert werden. Dafür brauchst du dann kein zusätzliches ACK-Paket und für die weiteren Daten, weil die ja mit in dem gleichen Frame stecken. Aber das hat auch ganz derbe Nachteile. Ein erster Nachteil ist, wenn man ein größeres Paket hat, ist die Fehleranfälligkeit einfach höher. Das heißt, wenn da irgendein Übertragungsfehler ist in dem Paket, muss halt das ganze riesengroße Paket neu geschickt werden.
Nicht nur eins von den vielen kleinen sozusagen.
Genau. Das heißt, da kommt dann der ganze Kram nochmal an. Das ist natürlich also, die Störanfälligkeit geht hoch. Und es ist wieder mal unsoziales Verhalten, weil du die Leitung länger belegst, als es eigentlich geplant ist.
Hast du eine Ahnung, wie das mit der Latenzzeit ausschaut?
Ja, die Latenzzeit, die geht auch hoch.
Hast du da irgendwelche Zahlen parat?
Nee, also Zahlen habe ich jetzt nicht. Das kommt auch ganz auf die Implementierung an. Mhm. Aber generell ist es einfach so, wenn zwei Pakete zum Beispiel in einen WLAN-Frame gestopft werden und das übertragen wird, dann kann es sein, dass zum Beispiel auf dieses zweite Paket, was noch in dieses Frame reinkommt, dass da quasi drauf gewartet werden muss, damit das Frame voll ist, bevor es weggeschickt wird. Und dann geht natürlich die Latenz hoch, weil der eventuell einen Timeout abwartet, bis irgendwann noch ein Paket kommt. Dann kam nichts mehr, was mit verschickt wird, also wird dann das Paket doch einzeln verschickt und alles in allem kann die Latenz ganz schön hochgehen dafür. Also ob das unbedingt eine Technik ist, die sich so groß lohnt, ist die Frage.
Ich habe Frame Aggregation so noch nie irgendwie auf einer Packung stehen gesehen. Bursting könnte ich mir schon ganz gut vorstellen.
Ja, Bursting klingt ja auch nach richtig was. Ja. Also im Endeffekt wissen ja die wenigsten Leute wirklich, was damit anzufangen, wenn so ein Kram auf einer WLAN-Schachtel steht.
Ja, aber der PCI-Bus hat, glaube ich, auch Bursting, glaube ich. Das heißt, oder DMA hat zum Beispiel auch Bursting. Jetzt hier rede ich Müll. Nein, DMA hat keinen. Oh nee, jetzt verzettel ich mich.
Meff hat gerade eine...
Ja, ich habe gerade einen Aufhänger. Streicht bitte das Letzte aus dem Protokoll. Das schneiden wir doch wieder aus der Aufzeichnung raus, die heute leider nur Mono ist, weil wir nur einen Mikroeingang haben und kein Line-In diesmal. Bursting klingt immer gut.
Ja, Bursting klingt zum Beispiel ganz gut. Frame Aggregation, das sind schon zwei Wörter und das ist viel zu kompliziert auszusprechen für Menschen, die nicht so mit der englischen Sprache sind und so. Bursting ist ja recht intuitiv da. Also ich denke mal, die meisten schreiben eher sowas wie Pre-N und dann 120 Mbit drauf oder so, weil das sind Sachen, die leuchten ein. Die Leute interessieren sich meist auch nicht unbedingt dafür, was das Zeugs intern macht.
Weißt du, wie viel Frame Aggregation so verwendet wird oder wie oft? Hast du da irgendwelche Zahlen?
Also da habe ich jetzt nichts zugefunden, aber ich glaube, das wird gar nicht so oft verwendet, aufgrund halt auch der besonders aufgrund der Störanfälligkeit und der Latenz, die halt auch für viele Bereiche dann nicht mehr so ideal ist. Das ist dieses Frame Aggregation. Also ich habe manchmal ein paar Beispiele dazu, dass irgendwelche Hardwarehersteller das benutzen, aber bei denen habe ich jetzt nichts dazu. Dann, was halt auch noch in dieser Verbindung oft benutzt wird, ist Kompression. Kompression ist ja so ein Allheilmittel für Datenübertragung häufig, weil Daten einfach eine kleinere, also bei Kompression für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, geht es einfach darum, dass du eine größere Datenmenge auf eine kleinere Datenmenge reduzierst, mehr oder weniger.
Aber das hat seine Grenzen.
Richtig, und zwar in der Regel bei den Kompressionen, von denen wir jetzt sprechen, gehen auch keine Daten verloren. Das ist ganz wichtig. Die Daten werden halt komprimiert.
Das ist der Unterschied Kompression versus Reduktion.
Zum Beispiel, ja, genau. Wobei zum Beispiel das, was bei JPEG oder so gemacht wird, auch häufig im Programm Kompression genannt wird. Kompressionsgrad beim Photoshop oder so. Also es geht bei uns vor allem darum, dass die Daten nachher original wiederherzustellen sind. dass also nichts an Daten verloren geht und dass die Daten einfach kleiner gemacht werden. Dafür gibt es haufenweise Algorithmen. Aber das Ganze hat einfach beim WLAN zwei Probleme. A, du kannst die Kompression immer nur auf einen WLAN-Frame anwenden, weil du kannst nicht über 3-4 Frames zusammen komprimieren, weil dann müsstest du die Pakete auch zusammen rausschicken, weil du dann die Daten ja schon bräuchtest.
Es dürfte wahrscheinlich keins dazwischen verloren gehen, wenn du Pech hast oder irgendwelche Tables hast. Du musst die Dinge erstmal sammeln, damit du vielleicht alles entpacken kannst.
Also in der Realität ist es so, dass die Pakete, wenn Kompression angewandt wird, dass die Frames einzeln quasi gepackt werden. Und die meisten guten Kompressionsalgorithmen, die kommen bei so kleinen Paketen noch gar nicht in Schwung. Also so ein Algorithmus arbeitet halt viel besser, wenn er eine große Datenmenge hat, auf der er verschlüsseln kann in der Regel, als bei einer kleinen Datenmenge.
Außerdem frage ich mich, was die Kompression dann in der Praxis bringt, denn ich habe vorhin schon gesagt, dass eben sich bestimmte Dinge nur auf eine bestimmte Größe verkleinern lassen. Mhm. Zum Beispiel die Sprache lässt sich ganz gut komprimieren, die kriegt man, weiß ich nicht, auf 60% bestimmt kleiner. Also gerade E-Mails und Texte lassen sich super komprimieren. MP3s zum Beispiel, die Schnitzel sind so klein, die sind ja schon komprimiert, lassen sich nicht noch kleiner machen. Es gibt dann da eine Untergrenze, wie weit das geht. Mhm. JPEGs zum Beispiel sind auch schon sehr klein. Mhm. Das heißt, wenn ich in meinem WLAN JPEGs und MP3s übertrage, dann können die nicht mehr sehr viel kleiner gemacht werden. Das Einzige, was ich dann noch habe, ist halt wieder Overhead. Zusätzlich Tabellen und Verzeichnisse im Endeffekt wird das dann noch größer.
Besonders, weil du dann noch nicht mal die MP3 oder die JPEG-Datei per se komprimieren kannst, also als eine Kompression, sondern halt wirklich davon einzelne Frames noch hast. Also das funktioniert nicht so wirklich gut.
Also ich hab jetzt keine praktische Erfahrung, aber das ist so.
Also ich auch nicht, muss ich zugeben, im Netz las, ist es wohl so, dass es im Endeffekt mehr bringt als schadet, aber auch nicht so das Highlight ist.
Außerdem frage ich mich, wie das dann bei Verschlüsselungen läuft. Wenn du etwas verschlüsselst, dann
Entropie?
Entropie. Nicht Euphorie, nicht Euthanasie, sondern Entropie. Kann ich die Entropie hoch oder bleibt die gleich?
Ich denke, das kommt auf die Verschlüsselung an. Wenn ich zum Beispiel ein Rot 13 habe, ändert in der Regel nichts an der Entropie.
Weil eventuell lassen sich verschlüsselte Texte auch nicht richtig komprimieren. Verschlüsseln sollte man nun mal. Also man sollte HTTPS benutzen. Man sollte sein POP verschlüsseln oder sein IMAP ist noch besser.
Interessant ist auch, dass häufig Daten zum Beispiel von Webservern oder so auch schon automatisch komprimiert übertragen werden und der Browser die wieder inpackt. Das gibt's auch.
Wo man komprimieren kann, das ist dann zum Beispiel in den TCP-IP-Headern. Das Ding. Aber ein IP-Header ist, glaube ich, nur 4 Byte groß?
Vor allem glaube ich, dass der Kompressions-Overhead größer ist als das, was du an einem IP- oder TCP-Header sparst.
Ja, kann sehr gut sein.
Aber das ist auf jeden Fall der Gedanke dahinter, dass quasi die Daten im Äther komprimiert liegen. So, dass du quasi einfach weniger Daten zu übertragen hast. Der Vorteil der Sache ist, dass man keine anderen Sachen an sich beeinträchtigt. Also es macht nicht das WLAN vom Nachbarn kaputt, weil du dein Netzwerk komprimierst. Du
bist einfach sparsamer.
Genau. Was ich jetzt nicht weiß, ist, wie es zum Beispiel aussieht mit Mitlesen in solchen Netzwerken oder Kompression und Verschlüsselung. Wie das wirklich alles miteinander spielt, weiß ich jetzt nicht. Ich habe selber gar keine so eine Pre-N-Hardware. Und ich glaube auch nicht, dass ich mir welche kaufen werde. Naja.
Gut.
Wieder viel geredet?
Ja, leider haben wir immer noch kein Timer mehr, wo drin steht, wie viel wir schon gesagt haben. Ja. Ich habe vorhin Cloink angekündigt und nicht gespielt, weil ich heute irgendwie einen Zahlendreher drin habe.
Nicht nur einen Zahlendreher heute.
Buchstabendreher und so weiter und so fort. Obwohl ich gestern relativ früh ins Bett gegangen bin, nicht so wie sonst. Und dabei möchte ich anmerken, dass Sonntag 13 Uhr kein guter Sendetermin ist, sondern es ist total, ich sag jetzt mal,
geek-unfreundlich,
okay. Es sollte sehr viel später sein. Also Leute, wenn ihr eine Radiosendung macht, machen solltet und kriegt einen Sendeplatz, dann bedenkt vorher, ob das irgendwie nach einem Freitag oder nach einem Samstag oder so ist.
Ja, und vor allem, ich meine, wir sitzen jetzt gerade im Studio und hier scheint die Sonne rein, was wirklich...
Oh, ich finde es gerade ganz angenehm, so die Sonne. Gut, Cloink habe ich angekündigt, Cloink werde ich hoffentlich spielen, das Lied heißt To Be True. Ja, das ist es.
Music. Thank you.
Hallo wieder zurück im Studio. Das gerade eben war von Maus das Lied Five Westminster.
So wie das Tier. Ich habe mich auch schon erkundigt.
Das ganze Album ist ganz nett. Ich habe den Titel nicht im Kopf. Es ist so in der Richtung komplett straight ahead. Auf jeden Fall super nett. Das ganze Label, dessen Namen ich jetzt leider nicht parat habe, hat Interpreten so in dem Stil. Das ist auch ein Netlabel, Creative Commons, wie immer eigentlich, oder fast immer. Ich werde dazu Links fleißig bei uns ins Archiv dann stellen nach der Sendung. Genau. So, jetzt kommen wir endlich zu unserem Schwerpunkt der Sendung und eigentlich auch Thema.
Ja, nee, das
schnelles
ist
WLAN.
Ja, bei diesem Pre-Ender sind wir ja schon länger. Da haben wir ja schon ein paar Sachen zu Techniken zu besprochen. Wo wir jetzt eigentlich dran sind, ist einmal noch, kann man noch mit den Modulationen rumtricksen. Das geht folgendermaßen. Es ist so, bei dem Funk, ich bin selber kein Physiker und kenne mich mit Funkwellen und so gar nicht so genau aus, aber es ist generell so, dass dort Daten quasi mit transportiert werden und bei dieser Funkmodulation, die zum Beispiel Philips macht, sieht es dann so aus, dass einfach mehr Nutzdaten quasi in dieses Funkmedium reingesteckt werden. Der Problemfaktor dabei ist natürlich wieder die Störanfälligkeit. Da passiert schneller Schmuh mit deinen Daten und darum funktioniert das auch nicht wirklich gut. Wenn man zum Beispiel mit dem Empfänger im selben Raum ist, dann kann man schon mal eine ganz gute Verbindung haben und vielleicht auch mehr als die 54 Mbit erreichen, aber generell hilft das nicht viel. Ein Produkt, was das zum Beispiel hat, ist Philips. Die haben das als 72 Mbit WLAN, glaube ich, angeboten. Also die machen effektiv genau diese Modulation. Dann eine auch häufig genutzte Methode ist Channel Bounding. Im Deutschen Kanalbündelung, vielleicht kennen das von euch noch einige Leute, damals beim ISDN konnte man das zum Beispiel machen, da hat man dann seine zweite ISDN-Leitung dazugeschaltet und hatte dann einfach die doppelte Bandbreite und die doppelten Kosten. bei WLAN funktioniert das ähnlich. Man schaltet quasi andere Kanäle dazu und macht viel Reingewinn am Medium, dass man halt wirklich viel, dass man mehr Daten problemlos übertragen kann. Aber Probleme gibt es da natürlich auch wieder. Zum Beispiel ist ein Problem, dass Karten, die das machen, verschrien sind als Netzverschwender quasi. Also wenn man so ein Turbo-Netz hat mit, was dann Meff hat ja eben schon erzählt, dass so ein normales Netz, wie viel waren das?
22 Megahertz. Quelle Wikipedia, nicht der Standard selbst. Und das müsste eigentlich dann mindestens 3, teilweise sogar 4 Kanäle belegen, weil ein Kanal eine Bandbreite von 5 Megahertz hat.
Also
22 durch 5 ist 4,
ja, also 4 bis 5.
3 bis 4.
Und warum nicht 5? Weißt du das?
Kanäle.
Ja?
Ja, weil
5
wären, 22,
die Bandbreite, ich meine, 4 ist ja an sich zu wenig, oder? Wenn du 22 brauchst.
Hast, ach, hast du 4 bis 5 oder 5 bis 6
gesagt? Ich habe 4 bis 5 gesagt.
Oh, jetzt bin ich verwirrt.
Memphis, ja, okay. Okay.
Tut mir leid. Ja,
Nun ja. Und bei diesem Channel-Bounding funktioniert das dann halt so, dass einfach noch mehr Channels quasi zu deiner Bandbreite zusammengefasst werden. Die von Atheros machen das zusammen mit verkürzten, also zusammen mit diesem Bursting, was wir gesagt haben, diesen verkürzten SIFs und DIFs. Und ich habe jetzt nicht stehen, wie viel die angeben, aber die haben da irgendein Paket zusammen mit Channel Bounding, Kompression, Frame Aggregation und Bursting und haben damit netto teilweise über 60 Mbit geschafft. Was dann schon ordentlich ist, weil das über der Bruttoanzahl von einem normalen WLAN liegt. Aber dafür ist alles WLAN-ähnliche in der näheren Umgebung vollkommen tot. Sensibel ist dann ist ein Netz mit Channel Bounding, wenn andere Netze zwischenfunken, die vor allem kein Channel Bounding hat, weil dann dieses CSMA nicht richtig funktioniert. Weil das dann halt vielleicht nicht alle Channels überprüft oder so. Also da kann's dann auch Probleme wiederum geben. Das ist dieses Channel Bounding. Also großer Vorreiter ist der Atheros gewesen. Häufig wird aber diese Technik angewandt bei im 5 GHz Netz. Da wird das benutzt, um große Datenübertragungsreichweiten zu kriegen oder große Datenübertragungsmengen. Da gab es zum Beispiel, das habe ich letztens bei golem.de gelesen, da gab es einen Fall, wo sich irgendwelche Studenten von irgendeiner Universität in den USA selber WLAN-Antennen gebaut haben und auch mit diesen Sachen rumgespielt haben und ein, ich glaube, vierfaches Channel-Bounding gebaut hatten und mit ihrer selbst gebastelten Antenne dann 200 Kilometer Reichweite in irgendeiner Wüste gehabt haben.
Ja gut, Wüste.
Ja, ja gut, aber 200 Kilometer, schafft das mal mit Standard-Hardware. Also die haben da, ich glaube, 8 Channel zusammengefasst oder so, da Daten übertragen. Und
ja, ich weiß, dass zumindest in Europa hat der A-Standard quasi mit 5 GHz, da gibt es auch eine Erweiterung, das war H, glaube ich. Das könnte H gewesen sein, da sind auch extra Kanäle.
Vertraut nicht Meth, wenn es um Zahlen- oder Buchstabendreher geht.
Also es war der A, die Erweiterung von A, glaube ich H, mit auch so Outdoor-Frequenzen, um größere Reichweite zu empfangen, erreichen.
Also dieses Outdoor-Netz ist von 5,47 bis 5,725 GHz, das habe ich extra rausgesucht. Und da hat man Platz für 40 Megahertz, also ein normales WLAN benutzt 20 Megahertz ungefähr, 22 bei MEF. Und mit Channel Bounding liegt man logischerweise bei 40. Und in diesem Autonetz haben 440 Hertz Netze Platz, theoretisch. Das heißt, ein 160 Megahertz Netz. Und das haben halt diese Studenten auch gemacht. Hat sich natürlich die ganze Wüste beschwert, dass sie kein WLAN mehr hatten, aber
die ganze Wüste hat sich beschwert.
Nein, aber da kann man solche Spielereien zum Beispiel mitmachen. Das ist dieses Channel Bounding. Und
wir haben noch 3 Minuten.
Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich mache jetzt noch schnell das Letzte und dann verabschieden wir uns, weil dann ja, die...
Wir überziehen einfach bis
die Redakteure hier
bis
rein.
Bis der Workshop kommt und uns das Mikro unter der Hand wegreißt. Ja,
und uns von den Monitoren wegzerrt. Mhm. Die letzte Technik, die auch sehr häufig verwendet wird, ist MIMO. Das heißt Multiple Input, Multiple Output.
Also die anderen Sachen, die wir besprochen hatten, waren so SISO. Also SISO, Single Input, Single Output, gibt es auch. Das sind die normalen Sachen. Also eine Antenne sozusagen zum Senden, eine Antenne zum Empfangen sozusagen.
Ja, genau. Das ist auch dieses offensichtliche Merkmal. Werdet ihr vielleicht schon mal gesehen haben in irgendwelchem Laden oder bei einem Kumpel oder so. Das sind einfach WLAN-Empfänger bzw. Stationen mit mehr als einer Antenne. Häufig sieht man zum Beispiel Router mit 3 Antennen inzwischen. Die machen dieses MIMO. Da geht es also quasi darum, dass man 2, 3 oder auf jeden Fall mehr als eine Antenne hat und damit sendet. Und das sieht im ersten Moment ganz grässlich aus. Das sieht nach unglaubliche Datenverwirrung aus. 2 nah beieinander liegende Antennen, die irgendwelche Daten raushauen. Aber Leute, die jetzt Ahnung davon haben, sagen Stopp. Das ist in Räumen anders, weil in Räumen gibt es überall Reflexionen an Jalousien, Türklinken, Türen, Menschen, allem, was irgendwo herumsteht und vielleicht so eine Funkwelle reflektieren könnte. Und dadurch hat man quasi die ganzen Informationen gestreut. Und der Empfänger, der hat ja auch wieder mehrere Antennen und kann diese Signale dann auseinanderrechnen. Es hat sich gezeigt, dass das der Bandbreite zuträglich ist und sogar der Entfernung. Also das hilft sogar, Daten über größere Entfernungen zu transportieren.
Wobei das Ganze dann noch sehr viel komplexer wird, mathematischer. Man kann irgendwie von jeder Antenne zu jeder irgendwie einen eigenen Kanal haben. War, glaube ich, was. Und dann gibt es irgendwie eine Kanalmatrix, aber das habe ich jetzt nicht parat. Da sucht am besten selbst.
Also das Stichwort, das Stichwort dazu heißt Special, also Spatial. Spatial. Also Spatial Multiplexing.
I wish something special.
Ja, das ist ganz interessant. Das steigt mit der Anzahl der Antennen quasi linear um einen konstanten Vorfaktor an. Der konstante Vorfaktor liegt bei ungefähr 0,7. Das heißt, wenn du 3 Antennen hast, die mit 54 Mbit senden, hast du 3 mal 0,7 mal 54, also 113 Mbit. Okay, ich habe es vorher ausgerechnet und irgendwo stehen gehabt. Dass der Vorbrecher dabei war Ergo und 4, also das war 03 und 04 kam noch Belkin dazu. Ja, die benutzen aber aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund auch immer nur 2 von ihren 3 Antennen.
vielleicht wird es denen mathematisch sonst zu komplex und die haben eine nur als Fallback-Antenne oder so, weiß ich nicht genau.
Magst du kurz die weiteren Features von dem N-Standard?
Der ist ja noch gar nicht draußen.
Ja,
weiß man noch gar nicht, was da. Ich habe keine Ahnung davon. Hast du
nicht rausgesucht? Okay.
Ja, da weiß man auch noch nicht wirklich viel zu, weil halt Sachen, die nachher fest sind und spruchreif, stehen im Standard drin. Und solange halt nicht raus ist.
Also
die erste Hardware, die halbwegs kompatibel damit sein soll, ist diese in diesem Februar, glaube ich, rausgekommene Hardware von Apple. Dieser Extreme Basisstation.
Der Port Extreme, ja, irgendwie die da.
Ja. Ja, und ansonsten, was auch noch Hardware ist, die jetzt recht frisch ist und recht lecker, ist der neue Chipsatz von Ergo.
Frisch und lecker.
Der hat MIMO, Channel Bounding und Bursting, glaube ich, drin. Ist jetzt wohl irgendwie letzten Winter oder so rausgekommen und die, ich habe mal gegoogelt, auf Webseiten preisen sie den mit Bruttoraten von 280 Mbit an.
Geht schon.
Was schon ordentlich ist, weil wenn er netto, sagen wir mal, die Hälfte schafft, ist der schon schneller als ein 100 Mbit LAN. Wahrscheinlich hat er schlechtere Latenzzeiten, vermute ich mal. Aber ist ja schon eine deutliche Steigerung von unserem 54 Mbit.
Jetzt will ich auch noch erwähnen, dass es noch ein S-Standard geplant ist, nämlich ein Maschen, also ein geplant, Meshing.
Oder gibt es den schon?
Nee, den gibt es noch nicht, wo auch so 2008 irgendwie hoffentlich verabschiedet werden, wie auch immer man das bei Standards nennt. Ja. Das ist dann ganz nett, so als Auto-Discover geben, sodass ich Maschennetzwerke automatisch irgendwie dingsen. Mhm.
Zum Maschennetzwerken ja, oder zu einem großen
Wir hatten ja eine Sendung zu Freifunk mit also OLSR und so ein Zeug. Ja,
könnt ihr euch ja mal anhören, wenn euch das noch interessiert.
Ja, genau, richtig, hört sich das an.
Ja.
Gut, jetzt müssen wir aber wirklich Schluss machen. Jetzt haben wir schon 2 Minuten überzogen. Denn wie vorhin schon angekündigt, geben wir unsere letzte halbe Stunde eben an den Workshop her. Und da
die treten gerade schon durch die Tür.
Dann verabschieden wir uns.
Wünschen euch noch einen netten Sonntagnachmittag.
Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Hier scheint auch ein bisschen die Sonne. Und kommt Montag zum Kongress. Nicht zum Kongress, zum Chaos-Treff bei uns. Wann ist der überhaupt? Ist der überhaupt Montag oder ist wieder irgendein Vortrag
ich
oder so?
Keine Ahnung. Ich glaube, es ist Montagstreff. 19.30 Uhr im Café Einstein an der
Universität. Genau, 8 Uhr geht die Pizzabestellung raus. Wenn ihr Radio machen wollt, meldet euch auch mal bei uns. Dann können wir da schon einen Deal machen, wenn ihr irgendwas Besonderes wisst oder so. Okay, jetzt ist aber Schluss. Ich wünsche noch viel Spaß mit diesmal wirklich Twizzle, dem neuen Kultsong von mir. Benni hat ihn rangeschleppt und tschüss.
Ciao.
Start.